ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 15. April. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind heute Stefan Niemann aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Ich denke seit dem Wochenende viel über eine Zuschrift nach, Kai, die ich in unserem Redaktionspostfach streitkräfte@ndr.de fand. Ein aufmerksamer Hörer hatte moniert, wir würden in letzter Zeit nicht mehr so detailliert über den Frontverlauf berichten, also über Geländegewinne, Vormärsche und Rückzugsgefechte der Truppen. Das ist nicht falsch, glaube ich, denn an vielen dieser 1147 Tage, die wir schon über diesen Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine berichten, da tut sich vermeintlich nicht viel. Wir wissen natürlich, dass dort täglich Soldaten sterben oder verwundet werden, aber irgendwie haben wir uns gewöhnt an die oft ähnlich klingenden Meldungen aus dem Kriegsgeschehen, oder?
Ja, ich glaube, das Problem in Anführungsstrichen ist auch, dass so viel auf diplomatischem Parkett passiert, auch bei der Bildung der Bundesregierung jetzt, dass da oft dann die aktuelle militärische Lage ein bisschen kurz kommt oder vielleicht tatsächlich zu kurz kommt. Wir sollten deshalb, finde ich, den berechtigten Einwand auch ernst nehmen und haben uns für kommende Woche sehr fest vorgenommen, uns mal wieder ganz ausführlich und dann auch sehr gezielt diesem Frontverlauf zu widmen.
Genau. Dann gibt es Tage, die sich für immer einbrennen. Du hast in unserer letzten Ausgabe das Massaker von Bucha erwähnt, Kai, das als schweres Kriegsverbrechen der Russen gilt. Und wir beide haben gerade erst über Russlands Raketenangriff auf Kryvyi Rih berichtet, Wolodymyr Selenskys Heimatstadt, wo viele Zivilisten getötet worden sind, darunter 9 Kinder.
Und genau daran musste ich auch denken, weil Sonntag ja schon wieder so ein Tag war. Ne?
Sonntag war schon wieder so ein Tag, als kurz nacheinander 2 ballistische Raketen aus Russland im belebten Zentrum von Sumy einschlugen. Die Stadt im Nordosten der Ukraine liegt ja nicht mal 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt und viele Menschen waren an diesem Vormittag unterwegs zu einem Spaziergang, einem Familienbesuch im Café oder Restaurant. Es war der Palmsonntag und viele gläubige Christen wollten in den Gottesdienst, als mitten in der Stadt aus heiterem Himmel die Hölle losbrach, so muss sich das angefühlt haben. Was wissen wir über diesen Angriff, Kai?
Ja, es ist nun bereits das zweite Mal innerhalb weniger Tage, dass Russland wohlgemerkt angeblich mitten in Friedensgesprächen in großer Zahl Zivilisten tötet in der Ukraine. Zumindest in einer Hinsicht gibt es von russischer und ukrainischer Seite gleichlautende Angaben, dass nämlich 2 ballistische Raketen die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine trafen. Von Seiten des ukrainischen Militärgeheimdienstes heißt es habe sich um Raketen vom Typ Iskander-M und KN-23 gehandelt. Die KN-23, Stefan, ist ein nordkoreanisches Modell, eine Kurzstreckenrakete, kann bis zu 500 Kilometer weit fliegen, konventionell oder nuklear bestückt werden. Und diese Rakete ist in der Bauweise sehr der russischen Iskander ähnlich, aber so viel tiefer will ich jetzt in die technischen Details auch nicht einsteigen.
Diese beiden ballistischen Raketen haben nach ukrainischen Angaben ausschließlich Zivilisten getroffen. Mindestens 35 Tote sind zu beklagen, fast 120 Frauen, Männer und Kinder wurden verletzt. Warum gab es so viele Opfer?
Du hast es ja schon gesagt, Russland hatte für seinen Angriff den Palmsonntag gewählt, also jenen Tag am Sonntag vor Ostern, an dem auf den Straßen sehr viel los war in Sumy. Getroffen wurden wieder einmal Wohnhäuser, eine Kirche, auch Läden, am heftigsten aber der Kongresssaal der Universität, wo sich, wie Russland behauptet, ukrainische Kommandeure getroffen hätten. Jetzt wissen wir ja, dass aus Moskau solche Falschbehauptungen sozusagen zum Standardrepertoire gehören. Was es aber offensichtlich gab, war in der Universität eine Ordensverleihung an Soldaten, die allerdings unverletzt blieben. Die Frage, die sich immer wieder stellt bei derlei Angriffen ist, wenn Russland ja angeblich Präzisionsschläge ausführt auf militärische Ziele, warum ist die Zerstörung dann so gewaltig? Die Ukraine sprach ja in beiden Fällen, also dem Angriff auf Selenskys Heimatstadt vergangene Woche, und auch bei diesem davon, dass Streumunition eingesetzt wurde. Also die Frage, warum sterben dann Kinder, warum fallen ihm Zivilisten immer wieder zum Opfer?
Das Entsetzen über den Angriff war ja dann auch groß. Mehrere Länder verurteilten Russland wegen des Angriffs auf die Zivilbevölkerung. Für Deutschland sprachen der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz von einem barbarischen Akt. und der vermutlich kommende Kanzler Friedrich Merz sieht den Angriff auf Sumy als Kriegsverbrechen.
Ja, so ist es. Und diese Fassungslosigkeit bildet, wie wir gleich hören werden, einen scharfen Kontrast zur Reaktion aus dem Weißen Haus in Washington. Gleich reihenweise sahen europäische Spitzenpolitiker dies als brutale Antwort Putins auf die Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump.
Offensichtlich interpretiert er unsere Bereitschaft, mit ihm zu reden, nicht als ernsthaftes Angebot, einen Frieden zu ermöglichen, sondern als Schwäche.
So sieht es Friedrich Merz, CDU-Vorsitzender und potenziell neuer Bundeskanzler. Ganz ähnlich sieht das der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski, der es so formulierte, dass Putin mit seinen Raketen die US-Bemühungen Richtung Frieden verhöhne. Für ihn sind solcherlei Angriffe auf Zivilisten ein klares Zeichen, dass der Kreml bei seinen Kriegszielen, unter anderem die Zerstörung der Ukraine, keine Abstriche gemacht habe.
When Putin says peace, he means that he demands the victim of his aggression, Ukraine, to capitulate.
Wenn Putin Frieden sagt, so Sikorski, dann meint er eigentlich die Kapitulation der Ukraine. Also, so die Schlussfolgerung aus Warschau, müsse man Putin klar machen, dass diese Kapitulation nicht kommen wird. Also müsse man den Druck erhöhen und er hoffe, dass der Mann im Weißen Haus, Donald Trump, die richtigen Schlüsse daraus zieht.
Der Haken ist dafür, dass das passiert, gibt es ja bislang wenig konkrete Anzeichen, oder?
Ja, ich würde sogar sagen, im Gegenteil, gerade dann, wenn alle Welt sich eigentlich vom US-Präsidenten besonders erhofft, dass er Wladimir Putin verurteilt, holt Trump ja gern zu einem Rundumschlag gegen seinen Amtsvorgänger Joe Biden, aber auch gegen den ukrainischen Präsidenten Zelensky aus. Da muss man fast schon froh sein, dass er Putin in seine Kritik überhaupt mit einschließt. Trump sprach direkt nach dem Doppelraketenschlag in Sumy von einem, in Anführungsstrichen, Fehler, einem Mistake. Und als er am Montag danach gefragt wurde, wie er das genau gemeint habe, lautete seine Antwort, der Fehler sei gewesen, dass der Krieg überhaupt begonnen worden sei.
That's a war that should have never been allowed to start. And Biden could have stopped it. And Zelensky could have stopped it. And Putin should have never started it. Everybody's to blame.
Also, alle sind verantwortlich, sagt Donald Trump. Biden hätte den Krieg stoppen können, Zelensky hätte ihn auch stoppen können. In Klammern, man fragt sich so ein bisschen wie. Und Putin hätte ihn nicht beginnen sollen. An anderer Stelle behauptete Trump sogar, Zelensky sei es gewesen, der diesen Krieg begonnen habe. Also, es bleibt am Ende bei der Schlüsselfrage, wann verliert Donald Trump mit Wladimir Putin die Geduld? Wann gelangt er zu der Einsicht, dass Druck nötig sein wird, um dessen Hinhaltemanöver zu beenden? Voraussetzung dafür, Stefan, wäre allerdings, dass Trump diese Manöver auch durchschaut.
Und sich mit den Fakten vertraut macht, was nicht seine Stärke ist, wie wir wissen. Nicht einfacher wird es dadurch, dass in Trumps Team, das hatten wir vergangene Woche auch schon so besprochen, offenbar nicht völlige Einigkeit herrscht.
Ja, wenn man sich zum Beispiel Keith Kellogg anhört, den US-Sondergesandten, dann schlägt der ja einen viel deutlicheren Ton an als sein Chef zum Beispiel oder auch andere in der Administration. Von einer Grenze des Anstands, die da überschritten wurde, spricht Kellogg mit Blick auf den Angriff von Sumy. Jetzt hat Kellogg das Problem, dass er im Grunde entmachtet wurde, wohl auch, weil Putin ihn zu Ukraine-freundlich fand. Der Mann sollte ja eigentlich in Moskau verhandeln, aber jetzt tut das Steve Witkoff, der sich nun erneut mit dem russischen Präsident Putin getroffen hatte in St. Petersburg. 4,5 Stunden hat dieses Treffen gedauert. Erstmal ohne greifbares Ergebnis, aber Witkoff ist sehr zuversichtlich, etwas erreichen zu können. Putin ist nach seinem Dafürhalten bereit zu einem dauerhaften Frieden in der Ukraine. Und bei Fox News sagte Witkoff auch:
We might be on the verge of something that would be very, very important for the world at large.
Ich denke, wir könnten kurz vor etwas stehen, das für die gesamte Welt sehr, sehr wichtig sein würde, sagt Witkoff. Ob das wirklich der Fall ist, ob das wirklich so kommt, dafür steht der Beweis im Moment noch aus. In dem Interview sprach Witkoff auch über eine wirtschaftliche Annäherung der USA zu Russland, was natürlich dann das Gegenteil wäre von dem Druck, den man von europäischer und ukrainischer Seite gerne sehen würde. Die Töne aus dem Kreml waren zuletzt etwas verhaltener, was Friedensgespräche angeht. Man solle keine Ergebnisse im Blitztempo erwarten, hieß es zum Beispiel aus Moskau. Verhandler Witkoff, der übrigens ziemlich viel um die Ohren hat dieser Tage. Stefan, mit dem Iran hat er ja auch geredet, ließ hinterher verlauten, es würde die Dinge sicher beschleunigen, wenn die Ukraine auf von Russland beanspruchte Gebiete verzichte. Ob das hier zu schlau ist, das öffentlich vor Abschluss von Gesprächen zu sagen, da bin ich mir nicht so sicher.
Ja, zumal Druck auf Russland könnte man ja auch mit verstärkten Waffenlieferungen an die Ukraine erzeugen. Dazu passt eine aktuelle Meldung des IFW, des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, das die Waffenhilfen im Ukraine Support Tracker nachverfolgt.
Ja, und aus den aktuellen Berechnungen geht hervor, dass die Hilfe der USA im Grunde stagniert, Europa aber weiter liefert, womit sich der ohnehin vorhandene Vorsprung der Europäer bei den Zuwendungen auf 23 Milliarden Euro gegenüber den USA angewachsen ist. Militärisch, finanziell und humanitär, wobei auch zur Wahrheit gehört, dass eher kleinere Länder wie Estland oder Dänemark zum Beispiel im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung viel mehr aufwenden als die großen wie Deutschland, Frankreich oder Spanien, die, wenn sie mehr liefern würden, die US-Zuwendung vor allem finanziell weitgehend ausgleichen könnten, heißt es von den Wirtschaftsforschern.
Und wo wir schon beim Thema Ukraine-Unterstützung und Waffen sind, Kai, die Debatte um den Taurus beschäftigt uns seit Jahren und erhält nun mit dem wahrscheinlich kommenden Kanzler Friedrich Merz neue Nahrung.
Ja, immer wieder Fragen zum Taurus beantworten zu müssen, das gehörte sicher nicht zu den vergnüglichsten Pflichten der Amtszeit von Olaf Scholz, dem bisherigen Kanzler. Friedrich Merz hingegen hatte eine solche Lieferung der weitreichend starken Marschflugkörper bis zu 500 Kilometer weit reichen sie ja stets als Möglichkeit genannt und hat dies nun bei Karin Mioska in der ARD auch bekräftigt.
Ich habe immer gesagt, dass ich das auch nur in Abstimmung mit den europäischen Partnern tun würde. Die europäischen Partner liefern bereits Marschflugkörper. Die Briten tun das, die Franzosen tun das, die Amerikaner tun es ohnehin. Das muss abgestimmt werden und wenn es abgestimmt wird, dann sollte Deutschland sich daran beteiligen.
Das hat in Moskau sogleich eine mit einer Drohung versehene Reaktion ausgelöst. Das würde unweigerlich zu einer Eskalation beitragen, hat Kreml-Sprecher Peskow erklärt. Und dann wurde auch noch der vom ehemaligen Präsidenten sozusagen zum verbalen Kettenhund gewandelte Dmitri Medvedev von der Leine gelassen, der Merz sogleich als Nazi schmähte. Viel größere Sorgen dürfte sich Merz aber vielleicht dann doch darüber machen, dass der vermutlich nächste Verteidigungsminister Boris Pistorius sich genötigt sah, öffentlich dazu Stellung zu nehmen. Die Parteiführung ist ja dabei, der Sozialdemokraten die Basis von einer Zustimmung zum Koalitionsvertrag zu überzeugen. Bei einer SPD-Konferenz in Hannover widersprach Pistorius nun der Darstellung, er sei schon immer für eine solche Waffenhilfe gewesen. Ich habe das nie gesagt. Es gebe, so hat Pistorius wörtlich hinzugefügt, gute Argumente. Es gebe aber auch viele Argumente, gute Argumente dagegen. Nur ein Teil davon könne man öffentlich diskutieren. Der CDU-Politiker Johann Wadephul hingegen, der als Außenminister gehandelt wird, habe ich ja in der Sonderfolge mit Anna Engelke zusammen besprochen, nachdem man sich auf den Koalitionsvertrag geeinigt hatte. Johann Wadephul hört sich da deutlich zuversichtlicher an, was eine mögliche Einigung mit der SPD angeht. Ich glaube nicht, dass die SPD-Zustimmung ein Knackpunkt ist, so wird Wadephul jetzt zitiert.
Dann lass uns noch auf die militärische Lage schauen, Kai. Das wird auch den anfangs erwähnten Kritiker etwas zufriedenstellen, hoffentlich.
Ja, ich hoffe auch. Wir beginnen mal im Nordosten auf russischem Territorium. In Kursk ist die russische Armee ja weiter damit beschäftigt, die letzten Taschen, die die Ukraine dort noch hält, zurückzuerobern. Sie hat dabei auch erneut Fortschritte gemacht. Militärexperten reden ja auch schon länger davon, dass diese ukrainische Operation so gut wie vorbei sei. Über 8 Monate wohlgemerkt, nachdem sie begonnen hatte. Dafür hatte es die Ukraine im nahegelegenen Belgorod, darüber hattest du ja auch berichtet, Stefan, ebenfalls mit einer deutlich kleineren Offensive probiert, hält auch dort weiter russische Gebiete. Schwenken wir den Scheinwerfer Richtung Ostukraine, da haben wir das eigentlich bekannte Bild, die Ukraine schwer unter Druck, versucht es immer wieder mit Entlastungsangriffen, zum Teil auch erfolgreich in der Region Siversk und Toretsk. Die russischen Truppen dagegen rücken weiter vor, nahe der Stadt Pokrovsk. Das sind aber derzeit minimale Verschiebungen. Russische Militärblogger beschweren sich auch hier und da, dass die Angriffsbemühungen der russischen Armee zu verlustreich seien. Das, wie angekündigt, Stefan, werden wir kommende Woche nochmal vertiefen. Wichtig auch aus militärischer Sicht ist noch die Meldung, dass die Ukraine den Verlust eines zweiten F-16-Kampfjets zu beklagen hat, der vom Westen geliefert wurde, wobei der Pilot Pavlo Ivanov ums Leben kam. Berichten zufolge wurde die Maschine in der Region Sumy, die wir auch schon besprochen haben, von russischen Raketen getroffen. Die Ukraine, das wissen wir, setzt diese F-16 ja weniger an der Front ein, sondern mehr zur Abwehr russischer Raketen. Im Sommer hatte die Ukraine die erste der vom Westen gelieferten F-16-Jets verloren, die ja von Belgien, den Niederlanden, Dänemark und Norwegen zur Verfügung gestellt wurden. Und dann noch zum Schluss ein Nachtrag zu unserem Schwerpunkt vom Freitag, wo wir mit Generalleutnant AD Frank Leidenberger auf die Bedeutung von Drohnen in diesem Krieg geschaut haben. In den vergangenen Wochen haben sich die Ukrainer nach eigenen Angaben stark auf die Zerstörung russischer Artilleriesysteme konzentriert, fand ich interessant. Im März seien so mehr als 1600 dieser Systeme der russischen Streitkräfte zerstört worden. Das lässt sich unabhängig so schwer überprüfen, aber ist zumindest etwas, was wir im Auge behalten sollten.
Das tun wir, und an dieser Stelle wollen wir auch noch einen Fehler korrigieren. Wir hatten in der letzten Woche von ausländischen Söldnern im Ukraine-Krieg gesprochen. Aufmerksame Zuhörer wie beispielsweise Nikola Hutzelmann haben völlig zu Recht angemerkt, dass diese Soldaten dann keine Söldner sind, wenn sie innerhalb der ukrainischen oder russischen Streitkräfte kämpfen und keinen höheren Sold erhalten.
Das ist sehr ehrenwert, dass du wir sagst, Stefan, aber ich war das, glaube ich, der das genauso gesagt hatte. Natürlich sind weder chinesische Kämpfer, die in der russischen Armee eingegliedert sind, noch Freiwillige oder Freiwilligenverbände, die es ja gibt auf ukrainischer Seite, tatsächlich Söldner.
Haben wir korrigiert, Kai. Ein Thema bleibt noch. Du hattest im Zusammenhang mit dem US-Vermittler Steve Witkoff erwähnt, dass der auch mit dem Iran verhandle. Das ist ja durchaus erstaunlich, dass es überhaupt zu Gesprächen kam, nachdem der Iran dies zunächst doch stets abgelehnt hatte.
Ja, und es ist auch der erste Kontakt der Trump-Regierung mit dem Iran, weil Teheran es ablehnte, mit dem Satan in Anführungsstrichen direkt zu sprechen. Waren die Delegationen beider Seiten zunächst in unterschiedlichen Zimmern am Verhandlungsort in Oman untergebracht. Die Zwischenhändler überbrachten dann jeweils Botschaften in diese beiden Räume. Aber am Ende kam es doch zu einer Begegnung Witkoffs mit dem iranischen Außenminister, also dem Unterhändler Steve Witkoff, der ja von Trump dafür abbestellt ist. Warum aber der Iran sich auf einen solchen Dialog einlässt, ist eine Folge des innenpolitischen und wirtschaftlichen Drucks, unter dem das Regime steht, kombiniert mit außenpolitischem, weil es im letzten halben Jahr, so hat es die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahibi bei NDR Info erklärt, reihenweise wichtige Verbündete verloren hat.
Also die Hamas im Gazastreifen, die Hezbollah im Libanon und ganz besonders Assad in Syrien, der eigentlich der wichtigste Verbündete war. Und Syrien war einfach auch eine wichtige Basis für das iranische Regime, auch eine Machtbasis. Und das ist alles weg. Und jetzt sind es eigentlich nur noch die Verbindungen zu Russland und China. Und Russland und China wollen ja auch nicht, dass das Regime Atombomben hat. Das heißt, dass dem iranischen Regime eigentlich gerade gar nicht so viele Optionen bleiben.
Trotzdem muss man sagen, dass man bei diesen Gesprächen noch ziemlich am Anfang steht. Es geht ja im Kern darum, den Iran dazu zu bewegen, sein militärisches Atomprogramm einzustellen, nachdem Trump ja ein vorhandenes Abkommen in seiner ersten Amtszeit in den Papierkorb befördert hatte. Hatte Teheran ja damals wieder begonnen, Uran anzureichern, sich also nicht mehr an die Vereinbarung zu halten. Trump schließt, und das kann man dann wohl tatsächlich als Druck bezeichnen, wo alle diesen ja in Sachen Russland vermissen, auch Schläge gegen iranische Atomanlagen explizit nicht aus. Nun soll am kommenden Samstag, Stefan, weiterverhandelt werden.
Danke, Kai. Es gibt noch viel zu vertiefen über Russlands Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy, die Reaktionen in der Ukraine, die befürchtete Frühjahrsoffensive der russischen Angreifer und das Osterfest im Krieg. Über das und mehr spreche ich jetzt mit Florian Kellermann, der seit Jahren über die Ukraine und aus der Ukraine berichtet. Er hat damals noch als junger Reporter des Deutschlandfunks schon die russische Annexion der Krim im Frühjahr 2014 miterlebt und gehört nun zum formidablen Team unseres ARD-Studios in Kiew. Willkommen, Florian.
Hallo.
Florian, nach den Angriffen auf Kryvyi Rih und auch auf Sumy jetzt, du hast ja schon viel gesehen. Ist das ein Wendepunkt in diesem Krieg aus deiner Sicht?
Aus Sicht des Kriegs oder aus meiner Sicht ist es eigentlich kein Wendepunkt, denn Russland hat mit seinen Angriffen auch die Zivilbevölkerung immer wieder ins Visier genommen, schon seit Beginn dieses Kriegs, zum Beispiel in Kharkiv. Dort sind also schon in den ersten Tagen Zivilisten ums Leben gekommen durch Angriffe, bei denen man nicht wusste, welchem militärischen Ziel sie nun dienen sollen. Und es fallen einem auch innerhalb dieser 3 Jahre immer wieder so Angriffe ein, zum Beispiel der Bahnhof in Kramatorsk, das war, glaube ich, Anfang 2023, wo sehr, sehr viele Zivilisten gestorben sind. Aber die Reaktion ist diesmal besonders groß auf diesen Angriff. In Sumy, ich bin mir nicht ganz klar, warum. Ich denke mal, ist der Palmsonntag spielt eine Rolle, dass es ausgerechnet noch an diesem Sonntag stattgefunden hat und auch, dass es das historische Zentrum war. Dadurch wirken die Bilder, glaube ich, noch schrecklicher. Ja, und eben auch, weil diese, ich sag's mal in Anführungszeichen, Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump irgendwie noch im Hintergrund stehen und da das dann besonders zynisch wirkt. Und deswegen ist die Reaktion aus dem Westen stärker, vor allem aus Europa. Und insofern nicht Wendepunkt, aber scheint doch ein wichtiger jetzt nochmal Einschnitt zu sein.
Reden wir nochmal über den Angriff auf Sumy. Stichwort Kriegsverbrechen und Stichwort militärische Ziele. Die Russen behaupten ja, der Angriff habe ukrainischen Offizieren gegolten. Tatsächlich haben die sich ja wohl getroffen in einem Gebäude der Universität, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das nochmal beschreiben, ob und warum das ein legitimes Ziel gewesen sein könnte oder eben nicht gewesen sein könnte aus ukrainischer Sicht?
Ja, da gab es eine Zusammenkunft von Soldaten der 117. Brigade der Territorialverteidigung, die da ausgezeichnet wurden. Und das wurde dann eben auch in der Ukraine stark kritisiert im Nachhinein. Und diese Information aus der Ukraine hat also Russland zum Anlass genommen, diesen Angriff zu legitimieren oder zu rechtfertigen. Die Soldaten sind übrigens nicht irgendwie verletzt worden dabei oder zu Schaden gekommen. Sie waren offenbar in einem Raum, der geschützt war. Und keinesfalls war dieser Angriff zu rechtfertigen, denn es ist ja hier ganz offensichtlich, dass sehr, sehr viele Zivilisten gefährdet wurden durch diesen Angriff. Und dann ist das auf keinen Fall verhältnismäßig von der Zahl der möglichen zivilen Opfer her. Und auch wenn man das eben mit dem Ziel vergleicht, also Soldaten, die ja nicht irgendwie im Gefechtsstand waren. Und jetzt die Behauptung, die ukrainischen Zivilisten seien als Schutzschilde benutzt worden, die aus Russland kommt, kann man ja so auch nicht ernst nehmen, denn es ist das Zentrum von Sumy. Diese Zivilisten sind da nicht hingekarrt worden, sondern sie sind ganz natürlicherweise an einem Sonntagmorgen eben da, gehen in die Cafés, Restaurants mit ihren Familien, gehen ja auch in die Kirche. Viele waren ja unterwegs nach Hause vom Gottesdienst an diesem Palmsonntag. Also die Ukraine hat sicherlich einen großen Fehler gemacht, dieses Treffen dort zu veranstalten und so der russischen Propaganda etwas zu geben, womit sie arbeiten kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Propaganda dann auch wirklich stimmt. Das heißt, das war in meinen Augen trotzdem ein ganz klares Kriegsverbrechen.
Zumal ja auch Streumunition eingesetzt wurde.
Das denke ich übrigens nicht.
Ah, okay. Also, das sind wichtige Informationen. Das sind ja Agenturen, die schreiben, es sei Streumunition eingesetzt worden.
Ja, aber wenn man sich die Bilder anschaut, dann waren das eben 2 Explosionen von diesen beiden Raketen. Und bei Streumunition ist es ja dann so, dass es noch viele kleinere Explosionen gibt, weil der Gefechtskopf die freisetzt. Also er setzt nochmal Elemente frei, die selber explodieren. Und das ist nicht zu sehen. Also ich glaube, das war ein in Anführungszeichen gewöhnlicher Gefechtskopf, der also diese Splitter verbreitet, wenn er explodiert. Und so sieht das meiner Ansicht nach aus und so sehen es auch viele Expertinnen und Experten, die sich die Bilder angeschaut haben.
Danke für diese wichtige Klarstellung. Putins Ziel scheint es ja zu sein, die Zivilbevölkerung der Ukraine in Angst und Schrecken zu versetzen. Mit der Botschaft, nur eine Kapitulation würde die Angriffe auf ihre Städte beenden, wenn man das so lesen will. Funktioniert das aus deiner Sicht?
Bisher funktioniert es nicht, denn solche Ereignisse zeigen den Ukrainern ja, dass es einen gewissen Vernichtungswillen gibt in Russland, dass also das Ziel des russischen Kriegs ist, die Ukrainer zu dezimieren und sie als Nation und als Staat ja von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Vielleicht nicht physisch als Nation, aber eben in ihrer ukrainischen Identität. Und dass es eben ein Existenzkampf deshalb ist für sie und sie eigentlich auch deshalb nicht aufgeben können. Ich weiß nicht, vielleicht glaubt man trotzdem im Kreml, dass irgendwann der Punkt erreicht sein wird, wo die Kräfte in der Ukraine, vor allem die mentalen Kräfte, derart schwinden, dass dann der Widerstandswille bricht. Ich kann das im Moment nicht beobachten in der Ukraine.
Wie läuft denn eigentlich die Rekrutierung? Wir haben immer wieder berichtet hier, dass es an Soldaten mangelt. Ist das inzwischen abgestellt? Melden sich genug für den Dienst?
Man sieht es an den äußeren Anzeichen, dass es nicht abgestellt ist und dass dieses Problem weiterhin besteht. Man hat zum einen die Aussagen der Militärführung, zum Beispiel vom Oberkommandierenden Sirski, dass also Soldaten aus dem eher Hinterland abkommandiert werden müssen an die Front, um dort die Reihen zu füllen. Man hört es auch von dort, von Brigaden, dass die eben nur zu 40% besetzt sind zurzeit. Und man sieht es auch daran, dass die Ukraine eben sich bemüht, mehr Menschen zu werben. Jetzt gibt es eine Kampagne, um auch die 18- bis 24-Jährigen zum Militärdienst zu bewegen, die ja nicht eingezogen werden können, wenn sie nicht eine militärische Spezialausbildung besitzen. Die bekommen einen Sold offeriert, der sehr attraktiv ist. Das sind einige tausend Euro pro Monat. Sehr attraktiv ist für die Ukraine. Und an solchen Anzeichen sieht man schon, es sind weiterhin zu wenige Soldaten. Man sieht es auch daran, dass es bisher immer noch kein Gesetz gibt, obwohl das von vielen gefordert wird, dass irgendein Ende eines Wehrdienstes, eines Kriegseinsatzes vorsieht. Dass also, dass man sagt, wenn jemand mal 36 Monate, das stand immer im Raum, an der Front war, dann hat er das Recht, den Dienst zu quittieren. Und das gibt's immer noch nicht. Und das heißt, wenn man das machen würde, würden über 100.000 Soldaten wahrscheinlich morgen die Front verlassen. Und das kann man sich einfach nicht leisten.
Wie viel Vertrauen gibt es denn generell in die militärische Führung und die Armee? Sie kann ja den Vormarsch der Russen immer wieder stoppen, beeindruckend, aber eben nicht die Luftangriffe, den dauernden Beschuss. Woran liegt das?
Das liegt an der mangelnden Flugabwehr, die die Ukraine einfach nicht hat, vor allem gegen diese Art von Raketen, die in Sumy eingeschlagen sind oder jetzt auch in Kryvyi Rih vor etwas weniger als 2 Wochen. Das sind diese ballistischen Raketen, die also in einem sehr, sehr hohen Bogen und sehr schnell unterwegs sind und die man also nur im Fallen dann abfangen kann. Und da hat sich bisher nur dieses US-amerikanische System Patriot als fähig gezeigt im Krieg in der Ukraine. Von diesem System, da hat die Ukraine 5 solche Systeme. 3 davon hat sie aus Deutschland bekommen. Wird auch immer wieder betont, wie dankbar man dafür ist. Aber es ist nicht genug, um wirklich einen Schild aufzubauen im Norden und im Osten des Landes, der die Ukraine schützen würde. Selenskyj hat mal gesagt, also der ukrainische Präsident, 25 Systeme sei notwendig. Jetzt hat er gesagt, wenigstens 10 weitere würde er gerne kaufen für die Ukraine. Dann könnte man zumindest die wichtigsten Städte schützen, aber im Moment ist das einfach nicht der Fall.
Hier in Deutschland wird wieder über Taurus-Marschflugkörper diskutiert. Der voraussichtlich künftige Kanzler Friedrich Merz hat am Sonntag eine Lieferung an die Ukraine in Aussicht gestellt, aber betont, das solle nur in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern geschehen. Wie kommen solche Ankündigungen in der Ukraine an?
Ja, sie wecken Hoffnung, denn der Taurus würde der Ukraine helfen. Und außerdem ist so etwas natürlich auch ein Signal, dass die westlichen Partner, zumindest die in Europa, an der Seite der Ukraine bleiben und eben ihre Hilfe fortsetzen für die Ukraine. Der Taurus würde auch militärisch helfen, weil er eben eine größere Reichweite hat als die Raketen- und Marschflugkörper, die die Ukraine bisher bekommen hat mit 500 Kilometern und weil er auch eine größere Durchschlagskraft hat und weil man eben Ziele ins Visier nehmen könnte, die bisher nicht möglich waren, zum Beispiel Waffenfabriken. Es wurde eine Fabrik in Smolensk genannt, wo Raketen vom Typ X-59 hergestellt werden, die sehr, sehr häufig abgeschossen werden auf die Ukraine. Und wenn man solche Fabriken tatsächlich beschädigen könnte, würde das auch den Luftterror gegen die Ukraine schwieriger machen, den weiter zu betreiben von Seiten Russlands. Es ist auch immer wieder die sogenannte Krimbrücke genannt worden als mögliches Ziel für den Taurus, also die Brücke, die Russland gebaut hat, um das russische Festland mit der Halbinsel Krim, mit der besetzten oder annektierten Halbinsel Krim zu verbinden. Allerdings hat die Krim etwas verloren an strategischer Bedeutung. Früher war das ja die einzige Möglichkeit für Russland, um Truppen und Material in die südlichen ukrainischen Gebiete, die Russland besetzt hat, zu bringen. Das ist nicht mehr der Fall. Mittlerweile gibt es da auch eine Eisenbahnverbindung, die wurde gebaut von Südrussland aus. Also die Krimbrücke ist nicht mehr ganz so wichtig. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die wirklich angesteuert würde mit Taurus, denn es ist ja auch klar, dass die Ukraine keine unbeschränkte Zahl von solchen Raketen bekäme, von solchen Marschflugkörpern, sondern dass sie sehr, sehr gut auswählen müsste, was sie damit anstellt.
Der Kreml hatte ja nach Merz' Äußerung zum Taurus vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts gewarnt. Wie wird das in der Ukraine wahrgenommen? Putins Drohungen.
Ja, man weiß nicht genau, was man damit anfangen soll, denn Eskalation für die Ukraine ist dieser Krieg von Anfang an extrem. Das heißt, der wird mit allen Mitteln geführt, die Russland hat, wenn man die Atomstreitkräfte der Russischen Föderation ausnimmt. Aber sonst hat Russland alles in die Waagschale geworfen, hat ja auch sofort versucht, Kiew einzunehmen, hat die Ukraine sofort mit Raketen beschossen vom ersten Tag an. Insofern ist das für die Ukraine eher ein Ausweis dafür, dass Russland tatsächlich nicht möchte, dass diese Taurus-Raketen in den Besitz der Ukrainer kommen und dass es tatsächlich eine Bedrohung wäre für die russische Armee.
Gibt es denn aus deiner Sicht Anzeichen für die befürchtete Frühjahrsoffensive der russischen Streitkräfte? Selenskyj hatte ja davor gewarnt. Siehst du das?
Ja, es gibt Truppenkonzentrationen, die darauf hinweisen, dass Russland an manchen Stellen noch einmal verstärkt angreifen will. Das betrifft vor allem den Norden der Ukraine, das Gebiet wiederum Sumy. Da besteht tatsächlich die Befürchtung, dass Russland hier mit den Truppen, die es hat, es sind einige zigtausend Soldaten, einen Streifen dieses Bezirks erobern kann. Möglicherweise sogar eine Einkesselung der Stadt Sumy versuchen kann. Das wäre allerdings ja ein Unterfangen, wie es Russland schon sehr, sehr lange in diesem Krieg nicht mehr versucht hat. Die Städte, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren an Russland gefallen sind, waren ja deutlich kleiner als Sumy. Also Sumy ist ja eine Großstadt. Insofern, die meisten Expertinnen und Experten sind skeptisch, dass Russland das schaffen kann. Aber dass es da eine Offensive gibt, das deutet sich doch an.
Und dann würden die beiden Schläge auf Selenskyjs Heimatstadt und auf Sumy schon zu dieser Frühjahrsoffensive gehören, deiner Ansicht nach?
In einer gewissen Weise schon, weil sie eben diese psychologische Wirkung entfalten sollen. Ja, auch in Bezug auf die Soldaten, die dann sagen, ja, wir können zwar so viel verteidigen, wie wir wollen, aber unsere Städte können wir dann trotzdem nicht schützen, unsere Frauen und Kinder. Und offenbar glauben manche in Moskau, dass das dann auch hilft, wenn man die Moral der Soldaten zerstören kann. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es klappt. Aber dieser Psychoterror, der dahinter steckt, ist Teil auch, klar, aller Offensiven, die Russland vorhat.
Psychoterror ist jetzt eine etwas schräge Überleitung zu Donald Trump, aber über den müssen wir auch reden. Der hat einen Tag nach dem russischen Raketenangriff auf Zivilisten in Sumy ja tatsächlich den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Ukraine-Krieg verantwortlich gemacht oder mitverantwortlich gemacht. Du hast es mitgekriegt. Der US-Präsident sagte ja am Montag vor Journalisten, für die Millionen Toten in der Ukraine seien drei Menschen verantwortlich und fügte dann hinzu, sagen wir, Putin ist die Nummer eins, aber sagen wir, der frühere US-Präsident Biden, der keine Ahnung hatte, was zum Teufel er eigentlich tat, ist die Nummer zwei und Selenskyj ist die Nummer drei. Aber es geht noch weiter, Florian. Trump warf Selenskyj dann erneut fälschlicherweise vor, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen zu haben. Und zwar mit diesen Worten, ich zitiere den nochmal: Wenn man einen Krieg beginnt, muss man wissen, dass man ihn auch gewinnen kann. Man beginnt keinen Krieg gegen jemanden, der 20 Mal so groß ist wie man selbst und hofft dann, dass die Leute einem Raketen geben. Zitat Ende. Wie reagieren die Menschen in der Ukraine auf einen Präsidenten, der scheinbar Freund und Feind nicht unterscheiden kann in den USA?
Sie sind sehr enttäuscht. Ich habe wirklich einige Menschen hier getroffen, die tatsächlich geglaubt haben, dass Trump es irgendwie besser machen wird als Biden, das heißt als Trumps Vorgänger. Und die gemeint haben, wenn er sich so äußert, dass er den Krieg rasch beenden kann, dann wird da auch was dahinter stehen, dass er da irgendwas hat, was er da einsetzen kann. Diese Hoffnung ist geplatzt, allerdings jetzt schon seit geraumer Zeit. Also das ist ja schon einige Wochen her, dass Trump sich ähnlich geäußert hat. Und es ist ja auch mittlerweile für alle offensichtlich, dass er nichts hat, womit er irgendwie Russland unter Druck setzen will. Und das ist das, was nach Ansicht der allermeisten hier in der Ukraine das Einzige wäre, was irgendwie zu einem Ende des Kriegs mit beitragen könnte. Denn solange Russland den Krieg fortsetzen will, solange Putin der Überzeugung ist, dass es ihm mehr bringt zu kämpfen, egal wie viele Soldaten er dabei auch verliert, so lange wird der Krieg andauern. Und solange Trump das nicht sieht oder nicht sehen will, wird er auch nichts erreichen können. Ich meine, ist es ja auch so, dass Trump jetzt zwar die Militärhilfe für die Ukraine wieder aufgenommen hat, das heißt, die USA liefern wieder Munition und Waffen, aber das stammt alles noch aus einer Zusage, die der US-Kongress unter Joe Biden eben beschlossen hat. Und wenn das mal zu Ende ist, und das wird nicht mehr allzu lange dauern, vielleicht noch einige Monate, dann ist eben auch nichts mehr da, womit die USA groß sich als Vermittler in diesem Krieg präsentieren könnten. Dann hat Trump eigentlich auch keine große Auswirkung mehr auf diesen Krieg. Klar, es gibt noch die Geheimdienstinformationen, die die USA den Ukrainern mitteilen. Aber ansonsten hat er dann alles aus der Hand gegeben. Es sei denn, er würde nochmal zum Kongress gehen und sagen, wir brauchen ein neues Hilfspaket. Aber es gibt ja nichts, was bisher darauf hindeutet, dass er dazu bereit wäre.
Gleichzeitig ist Zelensky sozusagen verdammt, mit demselben Mann, der da in einer faktenfreien Welt im Weißen Haus zu leben scheint, mit dem weiterzuarbeiten an diesem Abkommen über Rohstoffe. Warum ist das noch so wichtig nach dem, was du beschrieben hast?
Es wäre oder könnte für die Ukraine wichtig sein, wenn es ein faires Abkommen wäre, denn es gibt diese Rohstoffe. Es werden immer die seltenen Erden genannt. Es sind dann noch weitere Rohstoffe, die die Ukraine nicht abbauen kann, weil sie nicht die entsprechende Technologie dafür hat. Insofern wären da Joint Ventures, wären gemeinsame Unternehmen sinnvoll. Die USA steuern die Technologie bei, die Ukraine dann eben ja ihre Rohstoffe und beide könnten davon profitieren. Im Moment geht es ja auch bei diesem Rohstoffabkommen gar nicht mehr wirklich um den Krieg. Zelensky hat selber eingeräumt, dass auch in den Entwürfen, die die Ukraine jetzt erarbeitet hat, Sicherheitsgarantien für die Ukraine gar nicht mehr irgendwie enthalten sind. Das war ja mal der ursprüngliche Gedanke, die USA helfen der Ukraine militärisch und geben Sicherheitsgarantien, wenn dann mal ein Friedensschluss da ist. Und dafür gibt es eben diese wirtschaftliche Zusammenarbeit. Jetzt ist eigentlich nur noch die wirtschaftliche Zusammenarbeit übrig. Und die hat dann aber nur Sinn für die Ukraine, wenn das Ganze eben fair gestaltet wird. Und ich rätsel immer noch, wie diese Vorschläge, die ans Licht gedrungen sind und die aus den USA kamen, ja, wie die überhaupt denkbar waren. Also wie die US-Administration ernsthaft glauben konnte, dass die Ukraine sich darauf einlässt, also auf eine de facto komplette
Aufgabe.
Kolonialisierung der Ukraine, ohne dass die Ukraine irgendetwas davon hätte.
Die Ukraine würde erst profitieren, bis die USA so viele Milliarden aus diesem Deal abgeschöpft haben, dass die geleistete Militärhilfe abbezahlt ist. Das ist, glaube ich, die Formel gewesen. Das würde im Zweifel Jahrzehnte dauern, oder?
Ja, richtig. Und da waren ja dann auch noch Summen im Spiel, die so gar nicht gestimmt haben. Also es kommt ja nie Geld an in der Ukraine, es kommen ja immer Waffen an, aber auch Waffen, die die Ukraine in der Masse nie gesehen hat. Und außerdem, klar, ist das Ganze ja der Ukraine unentgeltlich gegeben worden. Und das dann im Nachhinein in einen Kredit umzuwidmen, ist ja völlig klar, dass ein ukrainischer Staatschef sich darauf nicht einlassen kann. Er würde sein Land ja ruinieren, ohne Zwang ruinieren. Und selbst wenn dann irgendwann mal der Punkt erreicht wäre, wo man die Schulden zurückgezahlt hätte, ja, selbst dann wäre das Ganze immer noch negativ für die Ukraine, weil sie dadurch ja eben zu einer quasi US-Kolonie würde, zum Beispiel nicht der Europäischen Union beitreten könnte mit einem solchen Abkommen, was ja erklärtes Ziel der Ukraine ist. Also es ist wirklich vorne und hinten. Man hatte zunächst den Eindruck, oder ich hatte den, dass es absichtlich so schlecht, so ungünstig für die Ukraine formuliert, dass sie nur ablehnen kann. Also quasi ein Angebot, das man nicht annehmen kann. um dann eben hinterher sagen zu können, naja, wir haben ja alles versucht, um der Ukraine beizustehen, aber die will ja nicht.
Das heißt, das sogenannte Rohstoffabkommen gibt auch wenig Anlass zur Hoffnung für die Ukraine. Jetzt naht das Osterfest, Florian, nach den schrecklichen Angriffen auf Kryvyi Rih und Sumy. Wie wird das gefeiert in der Ukraine? Trauen sich die Menschen überhaupt raus?
Ja, ich meine, die meisten Hörerinnen und Hörer wären erstaunt, wenn sie nach Kiew kommen und sehen, wie viele Menschen hier auf der Straße sind am Wochenende, wie sie eben dann doch in die Cafés gehen und in die Restaurants gehen und spazieren gehen auch einfach. Also das Leben hier geht weiter und wenn Luftalarm ist, dann schauen die meisten erstmal auf ihr Handy und dann gibt es Informationen, was das genau wieder war, was den Luftalarm ausgelöst hat. Und wenn es nichts ist, von dem sie ausgehen müssen, dass es sie unmittelbar bedroht, dann gehen sie einfach weiter und lassen den Luftalarm Luftalarm sein. Auch wenn dann die Supermärkte zum Beispiel die Kunden nach draußen bitten, aber die Restaurants und so weiter tun das eben nicht. Und so wird auch das Osterfest gefeiert. Es wird ein bisschen anstrengender für die wirklich gläubigen Christen, die die Nacht in der Kirche verbringen wollen. Das sind ja einige an Ostern, denn die müssen dann auch wirklich in der Kirche bleiben, denn es ist Sperrstunde zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens. Also in der Zeit kann man dann auch nicht raus, auch wenn es einem schlecht ist. Also man kann raus und man verletzt dann eben das Gesetz und man soll also wirklich in der Kirche bleiben. Aber das Fest wird trotzdem groß gefeiert. Die ganze Stadt, also hier Kiew, ist voll von diesem Osterbrot, das hier anders heißt und auch aus ein bisschen anderen Teig ist, aber das auch sehr kreativ gestaltet wird jetzt, auch mit Symbolik, die mit dem Krieg zu tun hat, teilweise, aber auch einfach fantasievoll. Die traditionellen ukrainischen Eier werden weiter bemalt und das Osterfest wird gefeiert.
Beeindruckend, der Mut im Abwehrkampf gegen einen überlegenen Feind. Florian, vielen Dank für deine Eindrücke, dir und dem Team des ARD-Studios Kiew weiterhin alles Gute.
Danke für das Gespräch, Stefan.
Danke an euch beide, Florian und Stefan. Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Weil diese Woche Karfreitag ist, pausieren wir ganz kurz. Wie gewohnt gibt's dann aber die nächste Ausgabe am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und wer jetzt gerne noch einen anderen Podcast hören möchte, für den haben wir einen Tipp von unserem Kollegen, der nicht nur die ARD-Tagesthemen moderiert, sondern auch alle zwei Wochen mit seiner amerikanischen Ehefrau die vielen Nachrichten von Donald Trump übersetzt und einordnet.
Hallo, ich bin Ingo Zamperoni, einer der beiden Co-Hosts von Amerika, wir müssen reden. Und in unserer neuen Folge geht es vor allem um US-Präsident Donald Trumps Zollchaos. So muss man es, glaube ich, wohl beschreiben. Erst 10% auf alles für alle, dann spezielle Strafzölle für bestimmte Länder obendrauf, dann doch wieder ausgesetzt für 3 Monate. Dazwischen ein ständiges Auf und Ab an den Börsen und ein offener Handelskrieg der USA mit China mit potenziellen Auswirkungen weltweit. Und über all dem schwebt die Frage, was genau bezweckt Präsident Trump mit all dem eigentlich? Geht es ihm wirklich nur um ausgeglichene Handelsdefizite oder soll das doch ein Denkzettel sein? Was ist die Strategie? Oder geht es ihm vielleicht doch nur um die Reaktion, die er dabei provoziert? All das diskutieren wir in der neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Hört doch mal rein. ARD